Ja, ich begrüße Sie alle ganz herzlich heute Nachmittag. Und zwar ganz besonders unsere Referentin heute, Frau Michaela Koller. Sie kommt aus Frankfurt extra für uns heute hierher zum Seniorenkreis. Und Frau Koller arbeitet bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Das ist eine Gruppe so ähnlich wie Amnesty, die ganz stark versucht, weltweit sich für Menschenrechte einzusetzen. Ich habe selber in meiner Zeit in Ansbach einen Kollegen von Ihnen kennengelernt, der bei uns in Ansbach einen tollen Vortrag über die Christen in der Türkei gehalten hat, über das Kloster in Tur Abdin und so weiter, wo ja auch einiges problematisch ist in der ganzen Entwicklung, aber war sehr, sehr sachlich, sehr kompetent, der Vortrag. Und ich dachte mir, Menschenrechte und Christenverfolgung, aber auch überhaupt Recht auf Religionsfreiheit, das ist ein wichtiges Thema. Gerade auch jetzt, wo wir sehr viele Menschen aus verschiedensten Kulturen bei uns dazu bekommen haben, durch die Flüchtlinge, die hier alle da sind, dass wir fragen, was trägt eigentlich zum Zusammenhalt in einer Gesellschaft bei? Und dazu haben wir ja noch das Lutherjahr. Und man kann natürlich fragen, seit wann gibt es überhaupt Menschenrechte? Wenn ich jetzt nur sage, Luther war jemand, der sich für Menschenrechte eingesetzt hat, wird man vielleicht sagen, na ja, aber die Juden, da war er ja nicht immer so toll drauf. Das ist sicherlich richtig und es gab auch andere problematische Sachen bei Luther, die man erwähnen muss. Zum Beispiel bei den Wiedertäufern hat er auch sehr, sehr, sehr unschöne Sachen mit durchgesetzt, wo man sagt, das würden wir heute ganz anders sehen. Gleichzeitig war Luther aber jemand, der sehr stark Interesse hatte, dass die Bildung ausgebaut wird. Und Bildung ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir eigentlich immer wieder versuchen sollten zu fördern. Luther hat damals die Schulpflicht eingeführt und gesagt, jedes Kind muss wenigstens mal lesen und schreiben können. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass man selber die Bibel lesen kann und nicht nur in lateinischer Sprache, sondern eben vor allem auch in deutscher Sprache. Deshalb hat er auch die Bibel übersetzt und so weiter und so weiter. Also insofern denke ich, kann man Luther auch deshalb ein bisschen, jedenfalls im Blick auf Menschenrechte, durchaus positiv werden. Frau Koller hatte vorhin im Auto noch eine Idee, was bei Luther ihrer Meinung nach noch wichtig ist. Und ich denke, bevor ich jetzt da lange Vorreden halte, gebe ich Ihnen das Wort. Ich hoffe, Sie haben Ihren Kaffee ausgetrunken und können dann direkt hier das fortsetzen. Bitte schön.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ein Moment, jetzt muss ich doch erstmal mein Manuskript rauswühlen, weil ich nicht nur alles freisprechen werde.
Hinterher, wenn es so um Daten und Fakten geht, da ist immer ganz gut. Man kann auch was vorlesen, sonst wird es gleich noch länger. Ja, zunächst einmal, ja, jetzt kommst du langsam an hier. Es klingt doch recht exotisch. Menschenrechte in Asien. Wer von Ihnen war denn überhaupt in Asien bereits oder einmal mehrfach sogar? Wer beschäftigt sich mit Asien oder hat sich mal beschäftigt mit fernöstlichen Religionen und Spiritualität, Praktiken? Yoga ist ja auch aus dem Fernen Osten, ja. Also das ist doch ein exotisches Thema an sich. Wie sind wir darauf gekommen? Pfarrerin Zwölfer und ich haben uns am Telefon überlegt, wie kann man eine möglichst bunte, breit gefächerte Einführung in die Realität der Menschenrechte geben. Und da fiel mir beim Nachdenken so auf, dass die größte Vielfalt an Tätern, Arten, also Menschen oder Regime, die Menschenrechte unterdrücken, in Asien vorzufinden sind. In Asien haben wir einmal, also auf, wenn ich Vorderasien mitzähle, islamistische Regime, Staaten oder nichtstaatliche Akteure wie der Islamische Staat, auch ISIS genannt, der jetzt derzeit immer noch dabei ist, die Bevölkerung und die Religionsgruppe der Jesiden im Nordirak und in Syrien auszurotten, muss man schon sagen. Also das ist ein Völkermord, das haben auch europäische Politiker festgestellt, die im Europäischen Parlament darüber abgestimmt haben, wie das zu bewerten ist. Und wir haben auf der anderen Seite noch immer das größte, bevölkerungsreichste Land der Erde, China, kommunistisch geführt. Und die Kommunistische Partei Chinas möchte auch nicht von der Macht lassen. Aber auch da ist schon einiges in Bewegung, das werde ich gleich noch genauer ausführen. Und dann haben wir immer fanatisch werdende Nationalisten in Asien. Das soll man nicht meinen. In Europa haben wir eine Bewegung weg vom Nationalstaat zu mehr Integration und wir haben gelernt, dass Nationalismen zu furchtbaren, blutigen Kriegen führen können. Und in Asien läuft das gerade in die gegenteilige Richtung und zwar insofern, als dass sich auch noch geistliche Würdenträger wie Mönche daran beteiligen, wie zum Beispiel in Sri Lanka, werde ich auch kurz heute so einen Blick drauf werfen. In Sri Lanka haben wir die Mehrheitsreligion des Buddhismus. Der Buddhismus ist an sich als eine ganz friedliche Religion bekannt. Wenn man meint, wie diese Mönche, die da tätig zu Tätern werden, dass alle Staatsbürger dieselbe Religion haben müssen, dann führt das dazu, dass man eben so einen Fanatismus daraus liest, aus den Schriften. Und ja, wir haben auch in Indien entwickelt sich so etwas wie Hindu-Nationalismus. Die sind derzeit auch an der Macht, die Hindu-Nationalisten, stellen den Ministerpräsidenten. Und das ist Asien, wie gesagt, ist sehr vielfältig und die heute, wenn sie hier weggehen, könnten sie versucht sein zu denken, wie gut, dass wir Christen sind und wir machen das doch alles richtig und sie könnten also der Versuchung der Selbstzufriedenheit oder gar der Selbstgefälligkeit erliegen und davor möchte ich sie natürlich tunlichst bewahren. Es gibt eine Antwort darauf, warum wir hier in ein großes Maß an Gerechtigkeit genießen, Wohlstand und Frieden haben. Und es gab in der Geschichte gar nicht so lange her ja auch da große Einbrüche. Und das hatte damit zu tun, dass man eben sich von den Grundlagen entfernt hat, dass man Werte umgekehrt hat. Aber die Christen sind schon, glaube ich, nah dran. Also wenn ich das so beobachte in meiner Menschenrechtsarbeit, also weltweit insgesamt halt Freiheitsrecht am stärksten durchzukämpfen. Und ich erkenne das daran, dass zum Beispiel in China sehr viele Menschenrechtsanwälte das Christentum entdecken und zum Christentum übertreten. Und es gibt auch einen Satz, den ich jetzt nur sinngemäß wiedergeben kann, des jordanischen Königs, der bekanntlich muslimischen Glaubens ist und der sagt, auf keinen Fall dürfen die Christen aus unserer Region für immer vertrieben werden, weil dann würde hier in der Region noch sehr viel weniger Freiheit herrschen. Und also die Christen werden auch von Unterdrückern, auch von der Seite, mit Freiheit, mit dem Freiheitsgedanken identifiziert. Und das ist natürlich auch ein Anknüpfungspunkt, um nochmal Martin Luther zu nennen. Ich darf mir natürlich jetzt nicht allzu viel erlauben zu sagen, ich bin selber katholisch, aber natürlich dieses Jubiläumsjahr lädt uns alle Christen ein, eben gemeinsam sozusagen auf die Zukunft zu schauen und auf das Erbe zu schauen und das einfach nochmal alles neu zu rezipieren. Erfuhr ich eben aus diesem Anlass oder lernte eben, dass Martin Luther ja auch sehr stark vom Römerbrief beeinflusst ist, also von dem Brief, den der heilige Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Und da ist ein Aspekt genannt in 2,14, 15, wenn ich jetzt, ich habe eben noch mal im Internet nachgeschaut, recht entsinne. Und da geht es um das Gesetz, also das Gesetz sei den Heiden auch ins Herz geschrieben. Mit modernen Worten ausgedrückt, jeder, egal welcher religiöser Prägung, kann eigentlich erkennen, was Recht und Unrecht ist nach Gottes Wille. Also das ist ein Rückgriff auf, es ist damit faktisch auch das Naturrecht zum Beispiel da drin enthalten, auch ein auch der Gedanke an ein Gewissen, ja, wenn das ins Herz geschrieben ist, was soll denn das sonst sein als der sogenannte innere Gerichtshof, das Gewissen, das darüber entscheidet, was gut und schlecht ist. Und was ist da sonst noch enthalten? Ja, das Gesetz, da haben wir eben auch überlegt, was könnte das sein? Ja, auch natürlich ganz sicher der Dekalog, die 10 Gebote. Und wenn ich mit der, als Menschenrechtsexpertin, wenn ich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die aus dem Jahr 1948 stammt, mir anschaue, erkenne ich wirklich viele Gebote aus diesen 10 Geboten dort wieder und kann also zum Beispiel aus dem Gebot, du sollst nicht stehlen, das Recht auf Eigentum ableiten oder zum Beispiel auch aus dem 5. Gebot, du sollst nicht töten, das Recht auf Leben. Also lerne ich daraus, dass das Leben, man muss ja immer wieder weiterdenken, das Leben ist so in der jüdischen und christlichen Vorstellung ein absoluter Wert. Und das ist nicht unbedingt so hundertprozentig unumstritten in anderen Religionen. Es gibt sehr viele Übereinstimmungen, gemeinsame Prinzipien, und das sicher so ein bisschen gilt das natürlich auch im Islam, aber es gibt bestimmte Bedingungen. Also da muss man das Kleingedruckte lesen, wie man so sagt. Und es gibt seit, ich würde sagen, 50 Jahren einen lebendigen interreligiösen Dialog, wo man so langsam darauf kommt. Was sind eigentlich die gemeinsamen Werte und was unterscheidet uns? Und wenn ich da mal drauf blicke, also die jüdisch-christlichen Vorstellungen heben sehr stark auch auf die Willensfreiheit ab. Das ist also auch ein Gedanke, den diese Regime nicht schön finden oder unangenehm finden, weil sie dann in Frage gestellt werden in ihrer absoluten, in ihrer Herrschsucht, in ihrem Machtwillen. Und eben vor allem das absolute, der absolute Wert des Rechts auf das Leben. Und in China hat man oder erkennt man zunehmend eben den Wert des Christentums in, auch, ich erklärte ja schon durch die Menschenrechtsanwälte, die sich zum Christentum hinwenden. Und das stellt auch die kommunistische Partei in Frage, weil sie ja über die Ideologie des Marxismus-Leninismus versucht, dieses Riesenreich von mehr als einer Milliarde zu beherrschen. Und aber inzwischen ist es wohl so, dass es Schätzungen zufolge mehr Christen gibt als Parteimitglieder. Und vor einiger Zeit hat, ich glaube, wo war das? Ich schaue jetzt nochmal nach, ich darf jetzt erstmal spicken. Ja, es ist schon 15 Jahre liegt es zurück. Da hat also ein Wirtschaftsprofessor einen Aufsatz verfasst, der lautete Marktwirtschaften mit Kirchen und Marktwirtschaften ohne Kirchen. Und da stellte er fest, dass also das Christentum sogar zum Wohlstand beiträgt. Und daher gibt es da eben so eine Aufbruchwelle. Und wie reagiert jetzt die KP? Also das löst bei den Mächtigen einfach ein beklemmendes Gefühl aus von Kontrollverlust. Jahrzehnte kommunistischer Herrschaft haben den christlichen Glauben nicht auszulöschen vermocht. Dort lebt der Glaube, auch wenn sich Religionsgemeinschaften laut Staatspräsident Xi Jinping der Partei unterzuordnen haben. Es werden also auch sehr stark einige andere Gruppen verfolgt, nicht alle. Zum Beispiel die Meditationsbewegung Falun Gong. Von der haben Sie wahrscheinlich noch nichts gehört. Ich habe das mal beobachtet. Es ist ein bisschen wie Yoga. Die werden jetzt stark urteilen, wenn ich das so verallgemeine. Aber man muss ja jetzt einfach mal eine Vorstellung haben. Also die werden auch verfolgt, aber auch eben, wie gesagt, die Christen. Und die sind unabhängig, also oder abhängig von ihrer Konfession oder von der Provinz, in der sie leben, unterschiedlich starken staatlichen Einschränkungen oder Schikanen ausgesetzt. Erkenntnissen der IGFM zufolge werden gerade viele Anhänger von Hauskirchen Opfer von sogenannten grausamen Übergriffen, Auch riskieren sie Zwangsschließungen, Beschlagnahmungen, Haftstrafen auf der Grundlage fabrizierter Vorwürfe, ihnen wird einfach etwas in die Schuhe geschoben, beispielsweise Unterschlagung, wenn jemand eine Gemeinde führt da wird also da die Buchhaltung besonders kritisch überprüft und sehr blumig interpretiert. Evangelische wie katholische Christen, ob offiziell registriert oder informell konstituiert, sind gleichermaßen von einer Kampagne der Provinz Zhejiang betroffen. Sie dient der Chinesisierung oder Sinisierung heißt es, der Unterwerfung unter die Kontrolle der kommunistischen Partei. Und zwar wird die Provinzregierung hat dort abgeordnet, die Kreuze von den Kirchen abzureißen. Und in diesem Zusammenhang, weil sich das nicht alle einfach so gefallen ließen, kam es zu Verhaftungen von Protestierenden und von Anwälten und von Pastoren. Und so versuchen die Autoritäten, sie zum Schweigen zu bringen. Also es geht einfach darum zu zeigen, wer ist an der Macht, wer hat die starke Hand. Ich weiß, dass wir heute wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit haben. Darum werde ich jetzt erstmal die Situation in Vietnam außen vor lassen, die ähnlich ist wie in China. Es ist dort nicht ganz so streng, aber in beiden Ländern kann man sagen, wurden die Christen einmal tatsächlich verfolgt und sind jetzt in einer gegängelten und geduldeten Situation. Das würde ich so als Fazit daraus ziehen. Ich möchte jetzt vielmehr über Nordkorea sprechen. Nordkorea fällt aus allem so auch ein bisschen heraus. Es gibt dort eine eigene Ideologie, die ein Amalgam aus traditionellen mythischen Vorstellungen aus kommunistischen Elementen, also materialistischen Elementen ist und es dient letztlich dazu, den die Macht der Familie Kim zu sichern. Familie Kim herrscht da seit Jahrzehnten und die IGFM hat eine Wanderausstellung speziell über Christenverfolgung errichtet und da haben wir eigentlich zu jedem Land auch eine Person ausgewählt, die Opfer geworden ist, um also wirklich auch am konkreten Beispiel aufzuzeigen, was geschieht da, wie weit gehen die Herrschenden. Und das Plakat zu Nordkorea zeigt überhaupt kein Gesicht, weil wir überhaupt nicht in der Lage waren, ein Foto von der ermordeten oder vom Regime ermordeten Christin Ri Hyon-ok zu beschaffen. So ist der Name. Ich werde es sicher nicht richtig aussprechen, aber sie ist also stammte aus dem Nordwesten des Landes, nahe der chinesischen Grenze und wurde am 16. Juni im Jahr 2009 im Alter von 33 Jahren öffentlich erschossen. Ihr vermeintliches Verbrechen: die Familienmutter hatte Bibeln verteilt. Offiziell wurde ihr Spionage vorgeworfen. Der Vorwurf folgt dem Muster, das in der Verfassung vorgegeben ist. In der Verfassung gibt es einen Artikel 68, der Religionsfreiheit garantiert, aber nur eingeschränkt, also nicht absolut. Und zwar soll garantiert sein, dass keine ausländischen Kräfte damit ins Land gebracht werden. Ja, wie soll das gehen? Weil Religionen sich nicht an Grenzen halten. Ja, eine religiöse Überzeugung macht nicht an der Grenze Halt. So ist es. Die Menschen bewegen sich, die Menschen teilen ihre Ideen. Und damit ist natürlich jeder Kontrolle, jeder Unterdrückung Tor und Tür geöffnet. Ebenso traurig und typisch ist auch die Sippenhaft. Die Eltern der Hingerichteten, ihr Mann und ihre drei Kinder kamen am Tag nach der Hinrichtung in das Sammellager Hengyong für politisch Gefangene. Schätzungsweise 50.000 Häftlinge sind dort lebenslang unter grausamen Bedingungen ohne Gerichtsverhandlung eingesperrt. Viele sterben an Unterernährung oder werden wegen Fluchtversuchen oder Lebensmitteldiebstählen hingerichtet. Schätzungen gehen von 6 großen Zwangsarbeitslagern mit rund 150 bis 200 Insassen je in Nordkorea aus. Nirgendwo sonst ist es um die Religionsfreiheit so dramatisch bestellt in Nordkorea. Vor der Ausrufung der Demokratischen Volksrepublik Korea, wie sich das Land offiziell nennt, galt Pyongyang, die Hauptstadt, als das Jerusalem des Ostens, da den Christen dort etwa 100 Kirchen offen standen. Vor rund 100 Jahren lebten in der heutigen Hauptstadt Nordkoreas bis zu 14.000 Menschen, die sich offen zum Glauben an Jesus Christus bekennen konnten. Nach 7 Jahrzehnten totalitärer Gewaltherrschaft ist das Christentum dort wohl nahezu ausradiert worden. Von Südkorea aus versuchen zuweilen Missionare, religiöse Literatur in das abgeriegelte Land einzuschleusen, hochgefährlich, wie wir wissen. Gläubige werden aber rigide verfolgt. Also allein der Besitz einer Bibel kann mit der Todesstrafe geahndet werden. Also nicht nur die Mission ist verboten, sondern der Glaube selbst. So berichtete mir Kim Jong-il, der heißt leider nur zufällig so wie der Vater des heutigen Diktators. Dieser Kim Jong-il, mit dem ich gesprochen habe, der ist also mit seiner Familie als junger Mann aus Nordkorea geflohen und hat über den Umweg China in Südkorea schließlich eine Menschenrechtsorganisation gegründet, mit der wir eng zusammenarbeiten. Und er setzt sich mit seinem Team besonders für Flüchtlinge aus dem Norden ein, aus Nordkorea ein, weil beispielsweise nordkoreanische Flüchtlinge, wenn sie in China ankommen und als Nordkoreaner identifiziert werden, wieder über die Grenze zurückgeschickt werden. Wenn sie einmal geflohen sind, dann gibt sie China damit auch dem Tode preis, weil in der Heimat zurückgekehrt wird man sie wegen dieses Verbrechen, die Grenze übertreten zu haben, hinrichten. Und Das ist also auch ein Verstoß gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Das ist ein Dokument, das die Volksrepublik China auch unterzeichnet hat. Oftmals werden die auch gefoltert, die ehemals flüchtigen Nordkoreaner. Also es ist es sind sehr traurige Geschichten. Insofern, dass also in den 80er und 90er Jahren viele einfach nur aus Hunger geflohen sind. So war das ja auch mit der Familie, dieses Zeugen, mit dem ich gesprochen habe, der Menschenrechtsaktivist Kim Jong-il. Sie hatten hier nichts mehr zu essen und sahen gar keine andere Möglichkeit mehr, als ins Ausland sich abzusetzen. Wie viele Christen jetzt unter den Eingesperrten in den Zwangsarbeitslagern sitzen, ist nicht bekannt. Die wenigen namentlich Bekannten sind meist ausländische Staatsbürger. Für sie können wir uns mit Unterschriftenaktionen in Form von Appellen und Petitionen bei Mahnwachen oder an Infoständen und mit Patenschaftsprojekten stark machen. Ich habe heute auch Petitionen mitgebracht, die Sie gerne unterschreiben können. Ich packe die aber erst nachher aus. Wir haben auch, die IFM hat auch ein Projekt ins Leben gerufen, das mittlerweile 16 Jahre durchgehend treu geführt wird. Das ist der Gefangene des Monats, den wir recherchieren. Da muss man erstmal unter den bei uns gemeldeten Fällen nachsehen. Wer dafür in Frage kommt und das auswählen und auch dann redaktionell aufbereiten. Und das liefern wir dann der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA zu. Und da wird also immer in der ersten Ausgabe des Monats der Gefangene des Monats dann vorgestellt. Und im April 2016 war das auch ein Nordkoreaner, in Nordkorea inhaftierter Südkoreaner, ich verbessere mich, der Freikirchenpastor Hyun Soo Lim. Und wir haben zu seiner Unterstützung aufgerufen und fordern seine sofortige Freilassung. Er ist seit Februar 2015 inhaftiert, hat einen kanadischen Pass aus, 60 Jahre alt. Und ihm werden staatsfeindliche Aktivitäten zur Last gelegt und er muss lebenslang Zwangsarbeit leisten. Und das kommt an sich auch einem Todesurteil gleich unter den Bedingungen, in denen die in den Lagern herrschen, also an Mangelernährung und 12-Stunden-Tag kombiniert unter mit unangepasster Kleidung, die eben für die Witterung jeweils dann nicht geeignet ist. Und das zehrt natürlich unglaublich. Er ist an sich auch nur nach Nordkorea eingereist, um humanitäre Hilfe zu leisten. Also er war keiner der waghalsigen Missionare, sondern rein aus einem humanitären Impuls heraus. Er hat dort also ein Waisenhaus und eine Kinderkrippe unterstützt und trotzdem hat man ihn verdächtigt und eingesperrt für immer. Aber in Asien sind es nicht nur, wie ich ja eben eingangs schon erwähnte, kommunistische Ideologen, die Religionsfreiheit einschränken. Die Friedfertigkeit fernöstlicher Religionen in ihrer alltäglichen Wirklichkeit wird überschätzt. Im mehrheitlich buddhistischen Sri Lanka mit 70% Buddhisten etwa gibt es radikale Buddhisten im Mönchsgewand, die Mobs aufstacheln und anführen und Angehörige religiöser Minderheiten attackieren, wie die fast 10% Muslime und mehr als 7% Christen. Die Täter sind Verfechter einer nationalistischen Vorstellung, der zufolge Nationalität und Religion miteinander verknüpft sind und ein guter, treuer Bürger nur der Mehrheitsreligion angehören darf. In einem Dorf im Nordwesten des Inselstaats haben regelmäßig 15 Familien und rund 2 Dutzend weitere Gläubige eine christliche Kapelle für Gebet genutzt. Am diesen Neujahrstag, also vor 3 Wochen, wurden die Christen verbal bedroht und 4 Tage darauf kamen Angreifer unter anderem mit Messern und Eisenstangen und zerstörten die Pilgerstätte, das Gotteshaus. 2 Geistliche hatten bereits nach dem 1. Januar ausgesagt, dass sie im Auto von einem buddhistischen Mönch aufgehalten wurden und er sie unter Druck setzte, keine Liturgien mehr zu feiern. Obwohl rund 200 Zeugen ihn belasteten, kam er nach der Strafanzeige der christlichen Geistlichen auf Kaution frei. Der IGFM liegen Erkenntnisse vor, denen zufolge gewalttätige Übergriffe auf Christen und Muslime im Sri Lanka so gut wie nicht verfolgt werden durch die Polizei. Die radikalen Kräfte stellen zwar nur eine Minderheit dar, sind aber öffentlich sehr präsent und auf diese Weise beeinflussen sie die Politiker. Im April 2012 protestierten einige buddhistische Mönche gegen eine Moschee in der Stadt Dambulla und verlangten deren Zerstörung. Die Regierung ordnete später auch deren Abriss und Verlegung an einen anderen Standort an. Also die Regierung hat den Krawallmachern da nachgegeben. Das ist nicht richtig. Die Regierung wäre dazu da, eben das Gesetz, also das Recht da durchzusetzen, weil der Staat hat ja das Gewaltmonopol. Die religiösen Minderheiten sind zugleich rechtlich auch nicht gleichgestellt, denn das volle Recht auf Religionsfreiheit genießt dort nur, wer Buddhist ist und dies auch bleibt. Das Recht auf Mission, das Recht auf Glaubenswechsel, das Recht auf Gleichbehandlung vor dem Gesetz, all das bleibt Christen und Muslimen verwehrt. Bei Hindus wird milder verfahren, weil man sie als echter oder einheimischer wahrnimmt und weil es ja auch historische Verbindungen gibt zwischen Buddhismus und Hinduismus. Christen dürfen etwa nicht Lehrer an staatlichen Schulen werden. Neue Kirchen zu errichten ist den Christen untersagt, auch wenn sie bereits ein bereits bestehendes Gebäude zum Gotteshaus umbauen möchten. Es ist schwierig oder nicht möglich, Körperschaft für karitative Aufgaben zu bilden, nicht einmal einen Trägerverein für einen Dorfkindergarten. Immerhin gelten die katholischen Schulen als die besten Bildungseinrichtungen des Landes. Ein Blick nach Indien weckt unsere Sorge um die religiösen Minderheiten dort, insbesondere auch eben Christen, auch Muslime. Es gab unglaubliche Vorfälle in den letzten 2 Jahrzehnten, also seit Beginn des 21. Jahrhunderts, seit das Erstarken des Hindu-Nationalismus, die hindu-nationalistische Partei BJP, übersetzt indische Volkspartei, war erstmals Ende der 90er Jahre an der Regierung und sie hat also auch eine lange Tradition kommt aus einer Tradition von Organisationen seit dem Ende der Kolonialzeit und ist also auch so in der Gesellschaft gut vernetzt. Ich habe ja eben darüber berichtet, dass wir so eine Ausstellung über Christenverfolgung haben. Und da ist ein Bild, das sich mit Indien beschäftigt und das zeigt kleine Mädchen aus Dalit-Familien. Die Dalits werden von vielen Menschen in Indien, gerade in ländlichen Regionen, immer noch als Unberührbare betrachtet. Sie wissen vielleicht, dass es also ein Kastensystem gibt, also ein streng gesellschaftliches, eine strenge gesellschaftliche Hierarchie. Man hat eigentlich dieses System abgeschafft, also erklärt, das gibt es nicht mehr per Gesetz, aber es hat nicht funktioniert, weil es de facto immer noch so wahrgenommen wird. Also noch heute weiß jeder ganz genau, wo er so hingehört. Ich bin übrigens zu meiner Hochzeit von einer Brahmanin, das ist die höchste Kaste, angekleidet worden, weil ich habe mich für bei meinem Brautkleid für einen Sari entschieden. Also es fällt mir immer ein. Also so gibt es also auch recht freundschaftliche interreligiöse Verbindungen, wenn die Menschen, soll ich sagen, einen offenen Horizont haben. Ja. Das muss man immer wieder betonen, wenn man über die Missgriffe spricht, dass es also auch Harmonie und gutes Einvernehmen gibt zugleich. Gut, also das war jetzt das Kastensystem und die Dalits gehören sozusagen, gelten als Kastenlose, also die kann man schon gar nicht mehr einordnen, so niedrig sind die und für die gelten auch eigene Regeln. Deswegen tendieren sie auch leicht dazu, Christen zu werden. Im Christentum kennt man diese sozialen Unterschiede an sich nicht, es sei denn, es wäre irgendwo gesellschaftlich drauf dazugekommen, ist eigentlich aber der Religion ja fremd. Und im Gegenteil, wer sich treu an die Schrift hält, dem ist das verboten, eben auf andere, ärmere Menschen herabzublicken. Im Gegenteil, muss also Barmherzigkeit üben und Werke der Barmherzigkeit. Ja, gut, also sie möchten eben auch raus aus diesem System und es gibt dann in einigen Staaten, Bundesstaaten Indiens, Anti-Bekehrungsgesetze, also eigene Gesetze, die verbieten, dass ein Hindu, Christ oder Muslim oder sonst was wird. Und innerhalb dieser Gesetze gibt es auch nochmal besondere Bestimmungen für diese Dalits. Die werden noch härter bestraft, wenn sie übertreten. Hindu-nationalistische Politiker treten für ihre Ausweitung ein. Dann, also 1998 bis 2004 stellten sie schon den Premierminister oder Ministerpräsident, das ist dasselbe. Und seit 2014 ist diese Partei BJP, Indische Volkspartei, wieder an der Macht. Und sie ist eng vernetzt eben mit einer Bewegung, die eine Ideologie propagiert, die Hindutva heißt. Muss man nicht sich merken, aber die haben da also eine ganz konkrete Vorstellung. Der zufolge gehört Indien allein den Hindus. Alle Muslime und Christen seien zwangsbekehrte Hindus, die zurückbekehrt werden müssten. Die Polizei nimmt wiederholt Christen unter dem Verdacht fest, sich illegal religiös betätigt zu haben. Einen interessanten Aspekt hörte ich mal vorgetragen im Interview vom katholischen Erzbischof von Bhopal. Also Bhopal ist vielleicht mal ein Begriff, da war ein furchtbares, vor Jahrzehnten furchtbares Chemiewerkunglück und dort ist der Sitz der Geistliche, heißt Leo Cornelio und ein ganz kleiner, quirliger Mensch, den ich hier in Deutschland mal zum interviewen durfte, als ich als Journalistin gearbeitet habe. Und er sagte, das Christentum stößt in Indien außerdem auf Widerstand, weil es auf der Seite der Armen und Ausgegrenzten steht. Also das ist eben auch ein Aspekt. Die ist immer etwas, was die Macht der Mächtigen eingrenzen könnte, ist gefährlich und sie versuchen dagegen vorzugehen. Und Menschenrechte sind einfach die ausformulierte Idee, die Macht der Herrschenden zu begrenzen. Es geht im Kern zuallererst darum, um Unterlassung. Ja, das sind Unterlassungsgebote. Also was der Mächtige, der am längeren Hebel sitzt, nicht tun sollte. Und die Freiheit des Einzelnen zu garantieren, also ihm einen Raum zu geben, wo er selbst sein kann und seine Vorstellungen leben kann, bis die eben die Vorstellungen anderer berühren. Also die Extremisten fühlen sich natürlich so ermutigt, gegen Minderheiten gewalttätig zu werden. In Indien treten etwa sogenannte Rinderschutzwachtruppen auf, um die Rechte der als Manifestation des göttlichen verehrten Kuh zu verteidigen. Diese selbsternannten Hüter des Gesetzes werden immer zahlreicher. Häufig greifen sie zu Gewalt. Wie gesagt, am 28. September 2015 kam es zum Beispiel zu einem sehr tragischen Vorfall. Ein wütender Mob erschlug den Muslim Mohammed Ahlad aus Dadri im Bundesstaat Uttar Pradesh, weil er Rindfleisch gegessen habe. Das Gesetz erlaubt ihm dies. In einer Reihe von indischen Bundesstaaten ist lediglich das Schlachten von Rindern untersagt. Wie sich später herausstellte, hatte er vielmehr mit seiner Familie Büffelfleisch verzehrt. Also noch nicht einmal der Vorwurf stimmte substanziell. Nach dem Gesetz erlaubt gewesen. Und er hat es dennoch nicht getan. Und trotzdem musste er büßen. Rund 80 Millionen Inder konsumieren jedoch tatsächlich regelmäßig Rindfleisch. Natürlich überwiegend Nicht-Hindus und Nachfahren der Unberührbaren, denen dies erlaubt ist. Einer offiziellen Statistik zufolge landet auch bei rund 12 Millionen Hindus hin und wieder mal ein Rindersteak auf dem Teller. Die Familie des Ermordeten musste auch noch bei der Tortur mit tödlichem Ausgang zusehen und infolge des Angriffs aus Sicherheitsgründen in Delhi untertauchen. Das interreligiöse Klima ist da aufgeheizt, seit die Hindu-Nationalisten vor 3 Jahren wieder an die Macht gekommen sind. Beobachter schätzen, dass die sprichwörtliche heilige Kuh nur als Vorwand dient, um die Ideologie gegen vermeintliche Gegner anderen Glaubens, darunter eben 2,3% Christen, durchzusetzen. In der bevölkerungsreichsten Demokratie der Welt, das ist Indien, also der größte Staat, der demokratisch geführt ist, wo also wirklich die Stimmen auch noch zählen und nicht irgendwie verfälscht werden, wenden sich deswegen auch zunehmend Intellektuelle gegen diesen Mainstream, diesen radikalen Mainstream, der jetzt also an einigen Orten sich so durchgesetzt hat. Also es gibt dort eben Menschen, die, da kommen wir wieder auf den Römerbrief, die im Herzen das Gesetz haben, die wissen, was Recht und Unrecht ist und die dafür eintreten. Und sie tun das ja auch mit einem gewissen Risiko. Weil wer sich öffentlich exponiert und äußert, könnte ja auch von einem Radikalen, das kommt durchaus vor, angegriffen werden. Ich habe zum Beispiel E-Mails ausgetauscht mit einer sehr mutigen indischen Journalistin, die Massaker an Muslimen recherchiert hat. Sie selbst ist eher agnostisch, aus einer hinduistischen Familie. Und sie ist dem nachgegangen und sie ist der Meinung, dass man über die Taten aufklären soll, dass sie nicht genügend, dass die Täter nicht vollständig zur Rechenschaft gezogen wurden, dass also sozusagen die einige Ausführende ja vor Gericht kamen, aber die Drahtzieher müssten sich vor Gericht verantworten. Weil sie denkt eben, dass nur dadurch überhaupt Gerechtigkeit verwirklicht werden kann und auch die Opfer oder die Angehörigen, Überlebenden und die Angehörigen von Opfern überhaupt sehen, dass es möglich ist, einen Weg wieder zueinander zu finden. Weil wenn sowas passiert ist, kann das ja auch dazu führen, dass man nie wieder etwas mit Angehörigen der anderen Religion, aus der die Täter kommen, zu tun haben möchte. Und selber eben der Vorstellung erlegen ist, dass man nur mit Gewalt gegen den anderen vorgehen kann. Und so erzeugt Gewalt auch gegen Gewalt. Ja. Vielleicht, ich weiß gar nicht, wie liegen wir so. Gar nicht gut. Ja, genau. Ich überspringe jetzt Pakistan, was zwar super spannend gewesen wäre, weil es gerade eben sozusagen so der muslimische Spiegel Indiens wäre, aber über den Iran gibt es so viel zu sagen. Im Iran werden zwar Autochtone, also einheimische Christen, anerkannt, als der Islamische Staat im Irak Christen verfolgt hat, vertrieben hat, das tut er noch, auch aus Syrien, sind Christen in den Iran geflohen und dort aufgenommen worden. Es sind auch ein paar abgeschoben worden, aber es sind viele Christen dort aufgenommen worden. Was aber im Iran schwierig ist, ist das Verhältnis der verschiedener evangelischer Freikirchen. Die werden wirklich furchtbar, teilweise ganz grausam verfolgt, weil das ein Phänomen ist, dass also dieser Gottesstaat überhaupt nicht fassen kann. Also sie haben das Gefühl, das können sie nicht kontrollieren und deswegen müssen sie ganz harsch dagegen vorgehen, mit falschen Vorwürfen, mit Inhaftierungen, mit Folter, gar Frauenvergewaltigung. Und so springe ich. Also das ist so die Religionsfreiheit dort. Aber ich muss einfach auch mal einen Satz sagen, warum habe ich jetzt die Religionsfreiheit in den Vordergrund gestellt? Also nicht nur, weil ich jetzt speziell die Referentin für Religionsfreiheit bei der IGFM bin, sondern nicht nur, weil ich es mir bequem machen wollte, sondern auch, weil die Religionsfreiheit wirklich ein ganz, ganz sensibles und führendes Menschenrecht ist. Weil wenn Sie ein Regime, das Ihnen vorschreibt, was Sie zu denken und zu fühlen haben, auch im Spirituellen, das verletzt noch sehr viel mehr Menschenrechte. Und es hat auch meistens ein großes Bestreben, Ihr Bild vom Menschen, nicht nur Ihr Bild von Gott, sondern auch das vom Menschen zu beeinflussen. Und mit dem Menschenbild hängt auch wieder ganz eng das Bild vom anderen Geschlecht zusammen. Und da wären wir auch bei den Frauenrechten. Ich sehe ja hier vorwiegend weibliche Teilnehmerinnen. Und das muss ich einfach mal sagen. Also es ist, wenn ich da noch ganz kurz überziehen darf, uns hat erschreckt, dass dass vor einigen Jahren eben noch bis 2019 die Islamische Republik Iran Mitglied der Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen ist, weil dort Frauenrechte systematisch missachtet werden. Und zwar, das geht so weit, dass diejenigen, die sich für Frauenrechte engagieren, weil sie eben wissen, was Recht und Unrecht ist, auch Männer, die sich für Frauenrechte engagieren, verfolgt werden. Die werden eingesperrt als politische Häftlinge, weil die wirklich unsittliche Ansinnen stellen aus Sicht dieses Systems, das im Prinzip von einem konservativen islamischen Wächterrat geführt wird, mit einem religiösen Oberhaupt, Ali Khamenei, an der Spitze. Und so kann es passieren, also dass zum Beispiel eine Frau, die ihr Kopftuch nicht trägt, 5 Jahre ins Gefängnis gehen muss. Frauen sind durch die angewandte islamische Rechtsprechung Scharia in fast allen Rechtsbereichen stark benachteiligt. Eine Reihe von Gesetzen der Islamischen Republik verstößt dabei erheblich gegen völkerrechtlich bindende Menschenrechtsverträge. So zum Beispiel die Nichtzulassung von Frauen zu verschiedenen Berufen, wie dem Richteramt, die Benachteiligung beim Zeugenrecht. Das ist auch etwas, was in anderen islamischen Ländern bekannt ist, also diese Benachteiligung beim Zeugenrecht, beim Ehe- und Scheidungsrecht, beim Sorgerecht und anderes mehr. Und dies gilt auch beim sogenannten Vergeltungsrecht. Leben und Gesundheit von Frauen haben nur einen halben Wert von dem eines Mannes. Und im Iran haben nach dem islamischen Recht Ehemänner das Recht, ihre Frauen auch mit Gewalt zu sexuellem Gehorsam zu zwingen. Also es gibt wirklich eine Legitimierung der Vergewaltigung. Das ist eine ganz pervertierte Rechtslogik. Häusliche Gewalt, selbstverständlich, ist da auch damit legitimiert und ist ganz erschreckend. Der Ehemann darf seine Frau schlagen, wenn er Ungehorsam fürchte. Nach islamischem Recht stellen Schläge oder sexuelle Gewalt durch den Ehemann für die Frau auch keinen Scheidungsgrund dar. Also sie kommt auch nicht mal raus aus dieser Falle. Gleichzeitig können muslimische Ehemänner jederzeit ihre Ehefrauen verstoßen. Kommt es zum Rechtsstreit, so gilt mit Verweis auf das islamische Recht die Aussage einer Frau vor Gericht nur halb so viel wert ist wie die eines Mannes. In manchen Fällen wird eine Frau überhaupt nicht als Zeugin zugelassen. Also es ist es gibt also das Grundrecht auf rechtliches Gehör, das auch in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht. Und Iran hat das ja unterzeichnet. Und dennoch, dennoch geschieht das täglich. Die Gewalt wird auch gegen Frauen richtet sich natürlich oder wird auch durch Revolutionswächter und Beamte ausgeübt. Das heißt, also Frauen sind auch in Gefangenschaft, freiwillig. Das erschließt sich daraus als logische Konsequenz. Und es gibt, was also sehr erschreckend ist, auch einen de facto Freibrief für Ehrenmorde. Also es gibt im iranischen Strafrecht eine Vorschrift, dass ein Vater oder Großvater väterlicherseits nicht hingerichtet werden darf, wenn er die eigenen Nachkommen tötet. Dem Mörder droht höchstens ein Blutgeld, wenn es von den Erben des Opfers gefordert werden sollte. Prozesse dieser Art werden oft durch Selbstanzeigen eröffnet. Sind alle beteiligten Familienangehörige, fordert niemand Blutgeld und der Täter gilt ganz offiziell als straffrei. Bei Ehrenmorden dieser Art wird von Seiten der Behörden in der Regel gar kein Prozess eingeleitet. Das Blutgeld für eine Frau ist ohnehin nur halb so hoch wie das für einen Mann. Ja, also und das ist also selbstverständlich. Ich muss aber da jetzt ganz kurz, bevor ich noch abschließend auf die iranische Frauenrechtsbewegung zu sprechen komme, noch mal etwas einfließen lassen, das so aus Pakistan kommt, also aus einem anderen islamischen Land, aber genauso für den Iran gilt. Und zwar gibt es die Vorschrift, dass eine Vergewaltigung, also außerhalb der Ehe kennt man ja Vergewaltigung grundsätzlich an, aber auch da muss diese Straftat durch vier gute Muslime bezeugt werden. Und eine mir befreundete pakistanische Rechtsanwältin, die auch unsere Projektpartnerin ist, Anika Anthony aus Lahore im Punjab in Pakistan, Menschenrechtsanwältin, Frauenrechtsanwältin, die sagte daraufhin, kommentiert das immer, ja, wenn vier gute Muslime da zuschauen, warum helfen die ihr nicht? Ja, das ist doch die Frage. Ja, im Iran wurden und werden Frauen und Männer, die sich für eine rechtliche Gleichstellung der Frau einsetzen, verfolgt. Viele von ihnen wurden ohne offizielle Anklage inhaftiert oder zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Andere wurden erst nach Zahlung ruinöser Kautionen aus dem Gefängnis entlassen. Mehrere sind misshandelt und gefoltert worden. Im August 2006 gründeten Frauen und Männer im Iran die Bürgerrechtsbewegung 1 Million Unterschriftenkampagne für Frauenrechte, eine Initiative für die gesetzliche Gleichberechtigung von Frauen im Iran. Die Idee dieser Kampagne entstand nach der gewalttätigen Niederschlagung eines Protestes für mehr Gleichberechtigung in Teheran am 12. Juni 2006. Eine Petition mit 1 Million Unterschriften iranischer Bürger soll dem Gesetzgeber vorgelegt und dieser zur Änderung der Gesetze aufgefordert werden. Die Organisatoren wollen das Anliegen der Frauen in der Gesellschaft tragen und den Gedanken der Gleichberechtigung im öffentlichen Bewusstsein verankern. Durch die große Zahl von Verhaftungen von Aktiven der Frauen- und Menschenrechtsbewegung ist die Unterschriftenkampagne zumindest vorerst zum Erliegen gekommen. Aber, meine Damen und Herren, es ist immer wieder wichtig, es zu probieren, dass das Gesetz sozusagen, also das natürliche Recht, Menschenrechte durchzusetzen. Und dafür gibt es eben Mutige weltweit, die sich dafür einsetzen, die es immer wieder probieren, auf allen Wegen, durch Proteste, durch Gerichtsprozesse, die sie erst einmal führen, mutige Anwälte, die für Fälle eintreten von Grundrechtseinschränkungen. Und diesen Menschen wollen wir Hoffnung geben bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Das ist unser tägliches Brot. Das ist das, was wir tun. Und manchmal ist das, geht das auch ja, sehr nah. Ich zitierte vorhin die pakistanische Menschenrechtsanwältin Anika Anthony. Sie war eine Zeit lang durch eine Fatwa bedroht worden und sie musste untertauchen und in der Zeit haben wir mit Kurznachrichten mit ihr Kontakt gehalten und sie war da auch für einen Moment nah dran, aufzugeben, sich zu stellen. Sie hatte die Idee, ihre 2 kleinen Kinder damit zu retten. Ich habe dann mit großer Anstrengung auch ihr das ausgeredet und ihr vor Augen geführt, dass sie da gar nichts erreichen wird. Und ich hoffe, also sie ist dann auch auf ihrem Weg weitergegangen und inzwischen auch wieder als Verteidigerin in Blasphemiefällen aktiv. Und ich hoffe, in vielen Fällen so Hoffnung schenken zu können. Und ich danke, wenn sie mich und meine Kollegen und auch andere Organisationen in diesem Sinne unterstützen.
Herzlichen Dank. Ich denke, es ist eine kurze Zeit für Fragen, Rückfragen. Und Sie haben ja auch noch Unterschriftenlisten, wo man sich engagieren kann, falls Sie das wollen. Ich denke, da hinten an dem Tisch, vielleicht legen wir sie da drauf, dass Sie da unterschreiben können oder auch hier vorne. Und jetzt denke ich, ist erstmal Zeit für Fragen. Ich mache aber jetzt das Mikrofon aus.